Heute beschäftigen wir uns mit der ersten Eigenschaft Gottes aus dieser Serie, und zwar eben mit dieser Eigenschaft, die diesen komischen Namen trägt, Aseität. Gell? Aseität, Kurt hat es am Anfang auf einer Folie gehabt, Selbstexistenz, das kommt dem am besten nahe, diesem Wort. Aber man muss es fast ein bisschen beschreiben, damit man weiß, um was es geht. Gott hat das Leben in sich selbst. Er ist von nichts und niemandem abhängig. Unser Leben, das Körperliche, wie auch das Geistliche, kommt von ihm. Unser Leben ist in ihm, aber sein Leben kommt von nirgendwo her, außer aus ihm selbst. Und so genügt Gott sich selbst, eigentlich eine Art andere Definition von Selbstgenügsamkeit, für Gott. Gott genügt sich selbst. Das ist übrigens der große Unterschied zwischen Schöpfer und Schöpfung. Auch wenn Kurt uns da ein schönes Beispiel gegeben hat mit dem Holz, aber das Holz braucht zum Leben und zum Wachsen Nährstoffe, es braucht Kohlendioxid, es braucht Sonnenlicht, es braucht Wasser. Gott braucht das alles nicht, Gott ist. Und um nochmals auf die Einleitung vom letzten Sonntag zurückzukommen, nichts ist so wichtig für uns wie unser Leben oder Glaubensleben, nicht so fruchtbar, nicht so herausfordernd, nicht so lebensverändernd, als das Studium oder das Nachdenken über Gott und wie er ist, über sein Wesen. Kurt hat das auch ein bisschen angetönt, man fängt dann an, auch ein bisschen von sich selbst wegzuschauen. Wir kommen am Schluss dann noch darauf zurück und schaut auf Gott und kann sich dort ein Beispiel nehmen, ohne dass wir uns selbst hier als Beispiel nehmen müssen. 1855, ja, das ist schon eine Weile her, gell, begann ein 20-jähriger Charles Spurgeon eine Predigt über Malachi 3,6 mit folgenden Worten. Und das ist ein bisschen jetzt mit alten Ausdrücken, ein bisschen aufpassen. Die Betrachtung der Gottheit, also die Betrachtung Gottes, hat etwas äußerst Erbauliches für den Geist. Es ist ein Thema, das so groß ist, dass sich alle unsere Gedanken in seiner Unermesslichkeit verlieren. So tief, dass unser Stolz in seiner Unendlichkeit ertrinkt. Mit anderen Themen können wir uns auseinandersetzen. In ihnen fühlen wir eine Art Selbstzufriedenheit, wenn wir zu einem guten Schluss kommen, gell, so. Und gehen unseren Weg mit dem Gedanken, siehe, ich bin weise. Ja, dann können wir uns selbst ein bisschen loben. Aber wenn wir zu dieser Meisterschaft weiser Wissenschaft kommen und feststellen, dass unser Lot ihre Tiefe, also über das Wissen Gottes, nicht ausloten und unser Adlerauge ihre Höhe nicht sehen kann, wenden wir uns ab mit dem feierlichen Ausruf, ich bin nur von gestern und weiß nichts. Spurgeon meinte damit, dass dieses Thema, das Nachdenken über Gott, unseren Intellekt in Demut verstummen lässt. Wir merken dann, wie klein dass wir wirklich sind. Und wie unvollkommen. Aber gleichzeitig auch unseren Intellekt auch befruchtet und vergrößert und uns weise werden lässt. Demut ist der Anfang der Weisheit. Und nicht die Annahme, dass man schon vieles weiß. Also Weisheit kommt nicht von Wissen. Und Spurgeon hat da schon recht. Erst wenn wir durch das Studium die wahre Größe und Heiligkeit Gottes erkennen, werden wir wahrhaftig auch demütig vor seinem Angesicht. Wir realisieren dann, wie klein und unvollkommen wir sind. Und da wächst dann unser Glaube. Genau da fängt es dann an. Wenn wir merken, dass wir nur von Gott abhängig sind und nicht mit ihm auf gleicher Stufe sind. und merken, dass wir in dieser Abhängigkeit von ihm unseren Hunger gestillt bekommen. Es gibt viele Glaubensbekenntnisse von vielen Kirchen in dieser Welt. Die anglikanische Kirche hat im 17. Jahrhundert, so etwa 16, was war das, 1600, ich glaube so 46 oder sowas, ihr Glaubensbekenntnis erstellt, bekannt als das Bekenntnis von Westminster. Das ist schon ziemlich alt, gell? Daraus abgeleitet, ähnlich wie es dann auch Luther tat zu seiner Zeit mit dem großen und dem kleinen Katechismus. Ich weiß nicht, habt ihr die schon mal gelesen oder zumindest den kleinen mal angeschaut? Müsst ihr mal machen. Also da kommen wir zurück auf die, sagen wir mal, reformierten oder protestantischen Wurzeln, woher ja eigentlich alle freien Kirchen kommen. Im kleinen Katechismus des Westminster Bekenntnisses gab es dann folgende Frage. Das ist immer so ein Frage-Antwort-Spiel. Und die eine Frage, ich glaube Frage Nummer 3 oder Nummer 4 ist, wer ist Gott oder wie ist Gott? Das ist diese Frage. Und dann gibt es die Antwort darauf, die Lehre über Gott. Und da steht dann, Gott ist Geist, unendlich, ewig und unveränderlich in seinem Wesen, seiner Weisheit, seiner Macht, seiner Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit, seiner Güte und seiner Wahrheit. Und das entspricht ungefähr auch dieser Predigtserie in großen Teilen. Ich habe im Skript dann auch hinten ganz zuletzt auch eine Menge an Bibelstellen, die diese Dinge da beschreiben, zusammengestellt. Aseität, das ist übrigens auch noch, um noch zu sagen, eine dieser Eigenschaften, die uns nicht betrifft, die betrifft nur Gott. Nur er existiert aus sich selbst heraus, wir nicht. Und darum macht ihn diese Eigenschaft auch auf eindrückliche Weise einzigartig. Aseität, dieses Wort kommt aus dem Lateinischen ase, aus sich selbst heraus. Ganz am Anfang der Bibel steht in Genesis 1,1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vor der Schöpfung war Gott schon da. Wenn wir weit zurückschauen, müssen wir feststellen, dass Gott schon vor aller Zeit existierte. Und es somit keine Zeit gibt, in der Gott nicht schon da war. Psalm 93,2: Von Anbeginn steht dein Thron fest. Wie alt ist dieser Thron denn, fragen wir uns jetzt vielleicht. Und im zweiten Teil dieses Verses, Psalm 93,2, steht, du bist ewig. Und ewig hat wir denken dann meistens nur in die Zukunft hinaus, in Ewigkeit, oder? Aber ewig hat eben auch diese Sicht nach hinten, in die Vergangenheit. Können wir das überhaupt fassen? Margot, du kennst ja deinen Geburtstag, oder? Du weißt, wann du begonnen hast. Wahrscheinlich jeder von uns kennt unseren Geburtstag, kennt seinen Geburtstag, oder? Nehme ich mal an. Ja. Wenn wir auf den Friedhof gehen, was sehen wir da auf den Grabsteinen? Geburtsdatum, Sterbedatum. Dieser Mensch war von da bis da. Über Gott wird es nie einen Grabstein geben, weil Gott war schon immer und Gott wird ewig sein. Er hat keinen Anfang und kein Ende. In Micha 5,1 lesen wir über Christus, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Also in Ewigkeit, rückwärts gerechnet, nicht nur vorwärts geschaut. Und so beschreibt der Prophet, wie der Messias aus der Ewigkeit in die Zeit kommen, damals kommen wird, wie wir heute wissen, gekommen ist. Alle diese Verse beschreiben eines: Gott wurde nicht erschaffen. Er hat keinen Anfang. Er war schon immer. Er ist ewig. Er hat kein Ende. Und wenn ihr jemals mal in einem Glaubensgespräch seid mit einem Atheisten, der sagt, ja, das war dann schon vor Gott irgendetwas oder irgendjemand muss ja Gott erschaffen haben, sagst du mal, nein, an diesen Gott glaube ich nicht. Genauso wenig wie du. Denn mein Gott der Bibel, der war schon immer. Der hat keinen Anfang. Und das ist ein anderes Gottesbild. Man sagt ihm auch, ein bisschen rasch auf die Seite geschaut, ein Strohmann-Argument. Oder? Die Atheisten sagen etwas, was sie eigentlich gar nicht glauben, und wir fallen darauf herein und fangen an zu spielen und bekommen ein Durcheinander. Aber wenn sie sagen, ja, wer war denn schon vor Gott? Jemand muss ihn geschaffen haben. Das ist ein Strohmann-Argument. Das ist laut der Bibel gar nicht so. Das ist nicht der Gott, an den wir glauben. Gott hat keinen Anfang. Er war schon immer, er ist ewig. Er hat kein Ende. Ein weiterer Vers in Psalm 90,2 beschreibt das so: Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott ist schon ewig, er ist jetzt und er wird ewig sein. Arthur Sproul schrieb dazu mal: Wenn etwas existiert, jetzt, oder? Dann hat es immer etwas gegeben. Von nichts kommt nichts, oder? Wenn es jemals absolut nichts gegeben hat, dann kann es auch jetzt nichts geben. Denn aus dem Nichts kann man auch nichts machen. Das ist ein Argument von wegen Urknall. Hä? Sagt er, der Urknall kommt aus dem Nichts. Nein, das stimmt nicht. Aus nichts kann nichts entstehen. Da könnt ihr auch Lennox schauen und lesen. Er schreibt dann weiter, dass Brown, umgekehrt, wenn es jetzt etwas gibt, dann beweist das an sich schon, dass es immer etwas gab. Und das, was immer ist, existiert aus und für sich selbst. Das ist derjenige, der die Macht des Seins in sich selbst hat, der lebendige Gott. Er, der ist, der das Leben in sich hat, aus dem alles Leben kommt, der aus sich selbst lebt, er hat das alles geschaffen. Gott sagt in Jesaja 43,10b, vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch nach mir keiner sein. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, wie wir gelesen und gehört haben. Es gab noch keinen Himmel, in dem seine Ehre verkündet wird. Es gab keine Engel, die gesungen haben, ihn gelobpreist haben. Keine Erde, die seiner Aufmerksamkeit bedurfte. Es gab keine Geschöpfe, die nur aus ihm lebten. Gab es da nicht. Vor der Schöpfung war nur Gott und Gott allein, der aus sich selbst lebte, sich selbst genügte, von nichts abhängig war und nichts brauchte. Wir dürfen aber dann auch nicht dem Irrtum verfallen, dass die Schöpfung ihn dann veränderte. Die Schöpfung änderte gar nichts an oder in ihm. Er war und blieb Gott. Er wird immer sein, so wie er schon immer war. Gott hatte keinen, und das hören wir manchmal vielleicht auch immer wieder mal, Gott hatte keinen Bedarf, keine Pflicht, die ihn drängte, uns zu erschaffen oder die Welt zu erschaffen. Die Schöpfung war ein souveräner Akt. Es gab nichts, das ihn von außen her dazu drängte. Er tat es in seinem souveränen Willen zu seiner Ehre, weil es ihm so gefiel. Und der Schlüsselpunkt ist da, zu seiner Ehre, nicht zu unserer Ehre. Zu seiner Ehre hat er die Welt geschaffen, damit alle seine Größe sehen und damit alle ihn anbeten. Alle und alles. Das kann uns überwältigen in diesem Moment, wenn wir vielleicht eine andere Vorstellung hatten. Und wenn ja, dann ist das gut so. Aber die Bibel spricht genau von dem. Es macht uns dann demütig, zu erkennen, dass dieser Gott, der schon ewig existierte, die Zeit, dieses Universum, diese Welt und auch uns erschuf. Zu seiner Ehre. Nicht, weil er wollte, dass er nicht alleine sei. Er hat sich selbst genügt. Und wenn er für uns damit umso größer wird, werden wir kleiner. Und Demut ist gut, denn Gott ist gnädig zu den Demütigen und gibt Stärke den Schwachen. Gell? Das kennen wir auch. Offenbarung 4,8. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Jesaja 57,15. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt. Johannes 1,4. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Da muss ich nochmals etwas anmerken. Erinnert euch bitte an die Einleitung. Alle diese Eigenschaften, über die wir reden und reden werden, sind in allen drei Personen der Dreieinigkeit vorhanden, zu gleichen Teilen oder besser gesagt ganz vorhanden. Also im Vater, im Sohn und im Geist. Diese Aseität, dieses aus sich selbst existieren. Also eben auch in Christus. Und wenn ihr Johannes über Christus schreibt, dann ist das für Gott, gilt das und auch für ihn. Und auch für den Heiligen Geist. Unser körperliches Leben kommt von ihm, unser geistliches Leben kommt von ihm, unser ewiges Leben kommt von ihm, weil er das Leben ist. Johannes 5,26. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Steht da 5,26, Johannes Evangelium. Johannes 11,25. Jesus spricht zu ihr, also zu der Frau am Brunnen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das kann er sagen, weil er das Leben in sich hat. Johannes 14,6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wieder dieses Leben kommt allein nur aus ihm. Römer 9,26, was sagt Paulus? Wir seien, das ist nur ein kleiner Teil dieses ganzen Verses, Kinder des lebendigen Gottes. Des Gottes, der lebendig ist, der nicht gemacht ist, aus Holz geschnitzt oder aus Ton geformt. Kinder des lebendigen Gottes. Apostelgeschichte 17,28. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Weil er der Gott des Lebens ist. Unser Leben kommt nur aus ihm. Gott, der das Leben ist, welcher alles Leben besitzt, ist sich selbst genug. Er braucht uns nicht dafür. Er braucht nichts anderes außerhalb von sich. Er braucht auch unsere Anbetung nicht. Unsere Anbetung ist würdig, ja, aufgrund seiner Größe. Und aufgrund seiner Ewigkeit. Das ist so eine Fantasy-Vorstellung. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht manchmal so Fantasy-Romane liest. Da gibt es dann auch verschiedene Götter und so. Und die werden beschrieben. Und manchmal gibt es da diese Vorstellung, diese Götter sind abhängig von der Menge von Gebeten, die an sie gerichtet werden. Je mehr die Leute diese Götter anbeten, desto größer und stärker werden sie. Oder das ist so eine Fantasy-Vorstellung, aber eben nicht nur. Diese Vorstellung kommt von irgendwoher, aber sie ist nicht aus der Bibel. Gott ist nicht abhängig, wie viel wir zu ihm beten. Da geht es nicht um das. Es ist wichtig zu lernen, dass Gott uns nicht erschaffen hat, weil er allein gewesen wäre. Gott erschuf uns nicht, weil er ein Bedürfnis hatte. Oder ein ungefülltes Loch in seinem Sein oder seiner Heiligkeit oder seiner Liebe. Er erschuf das Universum nicht, weil er es brauchte. Nein, Gott bedarf absolut nichts, was außerhalb von ihm liegt. Er ist autark, sagt man dem auch, sich selbst genug. Versteht ihr? Römer 11, 34 und 35. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Niemand, oder? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm zurückgeben musste? Hat jemand von euch Gott schon eine 10-Franken-Note geliehen oder so? Dass er euch jetzt etwas schuldig ist? Oder mir, besser gesagt uns, Entschuldigung, dass er uns etwas schuldig ist. Gott ist uns nichts schuldig. Gott braucht keinen Ratgeber. Niemand muss Gott irgendetwas leihen, damit er durch den Tag kommt. Er ist niemandem was schuldig. Im Gegenteil, wir brauchen ihn als Ratgeber. Wir bedürfen vieler Dinge, die er hat und die von ihm kommen und die er uns geben, ja, auch will, zu seiner Ehre. Und am besten drückt das der nächste Vers aus, also Römer 11, 36. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Das ist ein bisschen so die Zusammenfassung, der zentrale Vers. Von ihm bedeutet, ist klar, Gott ist die Quelle aller Dinge unseres Lebens, den Dingen, die wir bedürfen, diesen Dingen, die die Schöpfung bedürfen, Sonne und Regen zur rechten Zeit, zu essen, zu trinken, auch Liebe, Gemeinschaft, das kommt alles von ihm. Durch ihn bedeutet, dass eben alles von ihm kommt, dass das, was wir heute brauchen, jetzt auch da ist. Er ist, von dem fließt alles aus, zu ihm hin, er ist das Ziel aller Dinge. Zu ihm geht alles zurück. Er wird am Schluss dastehen als der Gott, der das alles zum Guten gewendet hat. Diese drei Dinge, von ihm, durch ihn, zu ihm, beschreiben unsere ganze Realität. In der Reformationsstudienbibel steht zu diesem Vers folgender Kommentar. Es ist alles aus seinem souveränen Willen, durch seine souveränen Handlungen, zu seinem souveränen Ruhm oder eben zu seiner souveränen Ehre. Er ist der selbstgenügende, ewige Gott, von dem alles herkommt, durch den alles funktioniert und für den alles existiert. Es mag uns vielleicht nicht so gefallen, gell? Unser Herz rebelliert da manchmal ein bisschen. Aber wir existieren so oder so für Gott, alle Menschen. Wir existieren durch ihn. Und unser Leben kommt von ihm, ob wir an ihn glauben oder nicht, ob wir rebellieren oder nicht. Alles kommt von ihm. Gell, und wie es so schön so heißt, so der Regen fällt auch über die, fällt gleichermaßen über die Gläubigen und die Ungläubigen, gell? Über die Gerechten und die Ungerechten. Wenn wir das erweitern, müssen wir sagen, kein Leben in der Schöpfung, Stand kommt aus sich selbst, kein Leben funktioniert aus sich selbst und kein Leben existiert nur für sich selbst. Es ist alles zu seiner Ehre und somit kann gesagt werden, dass wir nur dann zur Ruhe kommen, wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, können wir nur dann zur Ruhe kommen, wenn wir bei Gott sind, wenn unser Herz in Gott ruht. Weil dann sind wir vollständig. Dann sind wir in dieser Bestimmung, die Gott hatte mit uns. 1. Korinther 8, 6. So haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Ja, wir, durch ihn bekommen wir das ewige Leben. Kolosser 1,17. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Oder ein bisschen anders übersetzt, er hält alles zusammen. Christus. Ja, Kolosser 1, da ist dieser Christus-Hymnus, gell? Er hält alles zusammen. Hebräer 1,3. Jesus trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Können wir das so fassen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber denkt ihr, ihr könnt das so fassen, so mit eurem Intellekt oder mit euren Gedanken? Also mir geht es so, dass ich erst am Ausloten bin, was das alles bedeutet. Das ist erst der Anfang. Denkt darüber nach. Sind alle diese Dinge, die wir da über Gott erfahren, nicht ein bisschen zu groß für unseren Verstand und auch für unser Herz? Können wir in der Gegenwart dieses Gottes noch aufrecht stehen und sagen, ich bin auch oder so? Hä? Und bringt das uns aber nicht in Ehrfurcht dazu anzuerkennen, wie unglaublich groß, mächtig, unerreicht, unendlich und anbetungswürdig dieser Gott, unser Gott der Bibel, der Schöpfer aller Dinge, der Vater im Himmel ist? Jetzt könnte man aber auch so darauf reagieren. Wir könnten jetzt in Ehrfurcht oder sogar in Angst erstarren. Oh, dieser Gott da, oder? Das macht mir Angst. Was will ich da? Aber im Gegenteil, das ist es ja. Wieso sollte dieser Gott, vor dem wir in Angst erstarren müssten, seinen Sohn schicken, damit wir Zugang zu ihm haben? Also, vielleicht müssen wir oder dürfen wir wieder lernen, ihm zu vertrauen. Aus ihm kommt alles, was wir brauchen. Bei diesem Blick auf Gott fragen wir uns vielleicht, ob wir ihm auch die kleinen Dinge oder kleine Anliegen bringen können. Oder können wir nur große Dinge und große Anliegen bringen? Wenn wir für die Gemeinde beten, beten wir dann nur für 10 Franken oder beten wir dann für 1 Million? Ja, das fällt mir gerade so ein Witz ein, aber den erzähle ich jetzt nicht. Da gibt es diese wunderbare Geschichte über die Größe Gottes von George Campbell Morgan. Ist ein Zeugnis. Also George Campbell Morgan, der war so um 1900, war da in der, wie heißt diese große Kirche da, weiß nicht mehr, hat er da gepredigt. Und am Ausgang hat er dann die Besucher nach dem Gottesdienst verabschiedet. Und da trat so eine viktorianisch gekleidete Lady, so mit weitem Kleid und so, mit Hut, an ihn heran und hatte dann so weiße Handschuhe an, fasste dann seine Hände und fragte, Dr. Morgan, kann ich Gott auch kleine Dinge bringen oder dürfen es nur große Dinge sein? Morgen sah sie mit einem zwinkernden Auge an und antwortete, Madam, alles in eurem Leben ist klein. Natürlich im Vergleich zu Gott, gell? Für uns sind manche Dinge manchmal groß. Wir sind seine Geschöpfe. Er war schon vorher da. Da sollten wir ihm alles bringen. Wir sollten ihm in allem vertrauen mit ganzem Herzen. Er hat von allem genug, um uns all das zu geben, was wir brauchen. Er ist groß und mächtig genug, um unserem Leben eine Richtung zu geben, nämlich in der Nachfolge seines Sohnes Christus, so wie es seinem Willen entspricht. Er, der keinen Anfang hat und kein Ende, wird uns erhalten und bewahren, wenn wir lernen, uns auf ihn zu verlassen. Dieser große, ewige Gott, das muss man sich mal vorstellen. Keine Angst haben. Vertrauen. Denn alles kommt von ihm, alles ist durch ihn und alles geht zu ihm hin. Amen.